Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Die Bibel, was ist die Bibel? Ein dickes Buch mit fantasievollen Geschichten, die allerdings total veraltet sind, könnte man meinen. Der Theologe und Publizist Uwe Birnstein hat sich der Väter in der Bibel angenommen und er kommt zum Schluss, die hatten dieselben Probleme wie Väter heute. Viele Väter wissen nicht, wie weiter oder verzweifeln gar. Antonia Moser hat mit Uwe Birnstein gesprochen.
Aus der Bibel kann man ja einiges herauslesen und herausziehen, wenn man möchte. Warum soll sie jetzt ausgerechnet ein Ratgeber für Väter sein?
Die Bibel ist kein Ratgeber, auch nicht für Väter, aber die Bibel birgt ganz viele Lebenserfahrungen von Vätern, die vor 2.000, 3.000 Jahren lebten. Und das Interessante ist, dass die Probleme und die Familienkonstellationen, die die Väter der Bibel hatten, sich mit den Konstellationen moderner Väter überschneiden. Und dass da dieser garstige Graben zwischen damals und heute auf ja fast wundersame Weise überbrückt ist. Und heutige Väter merken, Mensch, die hatten ja eigentlich Ähnliches. Die lebten in Patchwork-Familien, die mussten damit umgehen, dass die Kinder aus dem Haus gehen, dass die Kinder vielleicht nicht aus dem Haus gingen und hatten Erziehungsfragen zu lösen. Und diese Fragen sind das einende Band zwischen damals und heute.
Gibt es da auch Lösungsvorschläge?
Klischeehaft denkt man ja, diese biblischen Personen, das sind fast alles Heilige. Und die haben alles nur gut gemacht. Die haben, wenn sie denn mal Probleme hatten, sie auf vorbildliche Weise gelöst. Bei den Vätern, das ist auch eine Erkenntnis von meiner Bibellektüre gewesen, bei den Vätern ist das gar nicht so. Da gibt es einen ganz vorbildhaften Vater, nämlich den Vater des verlorenen Sohnes. Und die anderen Väter, die sind wirklich auch durchs Leben gestolpert. Und Lösungen lassen sich da nicht, wie im Märchen vielleicht die Moral von der Geschichte ist, ablesen. Aber es lässt sich ablesen, dass die Väter, die ihren Problemen ins Auge gesehen haben, dass die, würde ich sagen, zufriedener gelebt haben. Also die Probleme nicht ganz verdrängt haben oder die hinterher gemerkt haben, da habe ich ein Problem verdrängt. Und das möchte ich jetzt nicht mehr, ich möchte anders leben. In frommer Sprache heißt das dann jetzt möchte ich gottesfürchtiger leben, dass die am Ende ein glücklicheres und längeres Leben haben.
Diese Geschichten, haben Sie die auch persönlich berührt? Also, dass Sie nicht nur einfach das rausgesucht haben, was da drin steht, schön analysiert, hat das auch einen Bezug zu Ihrem Leben?
Auf jeden Fall, wer über das Thema Väter nachdenkt, kommt immer in seine Rolle, ob als Sohn oder Tochter, und denkt über seinen Vater nach. Und bringt da seine eigene Geschichte mit. Und nur deswegen ist ja eigentlich die Bibellektüre so spannend, weil jeder seine eigenen Erfahrungen da hinein liest. Meine Erfahrung zum Beispiel in Bezug auf die Geschichte vom verlorenen Sohn, der Vater, der den Sohn, der in der Fremde das Geld verprasst hatte und Schweinehirt wurde, dann reumütig zurückkam und der Vater nimmt ihn in die offenen Arme, da kommt aus meiner Vatergeschichte, aus meiner persönlichen Vatergeschichte sofort der Gedanke, mein Vater hätte sofort den Zeigefinger hochgenommen und hätte gesagt, siehst du, habe ich dir gleich gesagt, in der Fremde wirst du nicht glücklich. Also da spiegelt sich natürlich auch meine eigene Geschichte drin.
Noch bevor wir jetzt zu diesen Vätern kommen, wie steht es denn um die Mütter? Haben Sie die nicht interessiert?
Die Mütter der Bibel sind viel, viel unbekannter eigentlich, weil die meisten Geschichten drehen sich um die Väter und die Männer in der Bibel. Das hat den Hintergrund dieser patriarchalen Gesellschaftsstruktur, die zu den biblischen Zeiten herrschte. Ich als Mann fühle mich berufen, mich den Vätern zu widmen. Und zwar eben auf eine Weise, die nicht das klischeehaft Männliche da herausliest oder bestätigt fühlt, nämlich dass die Männer, die Helden sind und alles im Griff haben und gleichzeitig tolle Väter, rücksichtsvolle Ehemänner und was weiß ich sind, sondern eben auch diese Männer zu beleuchten, wo hat was nicht geklappt in deren Leben und wo haben sie es vielleicht sogar bereut, dass etwas nicht so männlich funktioniert hat, wie sie sich das gewünscht hätten.
Die Väter in der Bibel sind ja nicht nur Personen, Vater ist auch eine Bezeichnung für Gott. Sind also die Männer einfach mächtiger in der Bibel? Haben die da mehr zu melden?
In der Bibel sind die Männer mächtiger in gewisser Weise, aber von den Frauen wissen wir ja wenig. Also ob die Frauen vielleicht in den Zelten und Häusern und Palästen damals nicht vielleicht doch auch auf ihre Weise viel zu sagen hatten, das kann man heute gar nicht mehr so zu beurteilen. Es gibt viele Frauengeschichten, wo die Frauen die Stärkeren sind. Also wo die Frauen sogar Männer ermordet haben und mit ihren Reizen die Männer in Versuchung geführt haben und dann kaltblütig erdolcht oder erschlagen haben. Also das gibt es auch. Es gibt bei Männern und Frauen positive und negative Geschichten und man kann dieses männlich, heldenhaft, gewalttätig Frauen führen in Versuchung und sind eigentlich friedlich, das kann man so gar nicht durchhalten. Da muss man genau hingucken in die Geschichten dieser biblischen Personen.
Wir kommen jetzt zu dem ersten Vater, zu einem sehr großen Vater, sehr wichtig in der Bibel für viele Religionen, das Abraham.
Gott habe mit Abraham eine Prüfung im Sinn gehabt und die beginnt mit einem göttlichen Auftrag. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen würde. Angekommen an der Opferstätte, baut Abraham seinen Opferaltar und stapelt Holz darauf. Dann greift er Isaak, fesselt ihn und legt ihn auf das Holz. Da erscheint ein Engel und spricht: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Weil du solches getan hast, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres.
Das ist ja eine hochdramatische Geschichte, also die große Vaterfigur, der Stammvater der abrahamitischen Religionen. Ist er denn wirklich so ein Vorbild?
Ja, darüber gehen ja die Meinungen ganz auseinander. Ob er, am bekanntesten ist ja bei ihm die Geschichte, wie er seinen Sohn Isaak zur Opferung führt. Über diese Geschichte gibt es verschiedene Ansichten. Die einen sagen, boah, der Abraham, der war ja gehorsam. Dem war der Glaube viel wichtiger oder dem war der Glaube das Wichtigste. Andere sagen, das ist eine Beispielgeschichte über religiösen Fanatismus, wie Religion eben nicht funktionieren sollte, dass ein Mensch einen vermeintlich göttlichen Auftrag wichtiger findet als ein menschliches Leben.
Neben der Geschichte mit Isaak gibt es ja auch noch dass er lange nicht Vater wurde. Und er geht dann zu einer Magd, die schwanger wird. Das ist auch nach heutiger Betrachtungsweise ziemlich verachtend seiner Frau gegenüber, oder?
Der Grundkonflikt von Abraham ist ja, ihm wird eine segensvolle Nachkommenschaft verheißen von Gott, aber er kriegt kein Kind. Er wird nicht Vater und seine Frau Sarah wird auch nicht Mutter. Und die beiden lösen das Dilemma, indem Sarah wohlgemerkt ihren Mann zu einer jungen ägyptischen Magd schickt. Und mit der zeugt er ein Kind und es wird Ismael geboren. Das gibt schreckliche Konflikte zu Hause, wenn Sie sich vorstellen, da gibt es zwei Frauen, eine, die kinderlos bleibt, darunter leidet, die andere, die jünger war und vielleicht auch ansehnlicher, die von Abraham ein Kind hatte und Abraham dazwischen und dieses kleine Kind. Also eine Patchwork-Situation, wie es sie heute ganz oft gibt. Diese Situation wird gelöst, indem Abraham eigentlich kneift. Der ist ein Feigling. Seine Frau Sarah sagt ihm nämlich, ich halte das nicht mehr aus, schick diese Magd mit deinem Sohn in die Wüste. Und in die Wüste schicken damals, das hieß, schick sie in den sicheren Tod. Ich will die nicht mehr in unserer Patchwork-Familie haben, in unserer Situation. Und Abraham, der Feigling, der macht das auch noch. Der fügt sich seiner Frau, anstatt die Verantwortung zu übernehmen. Er hat ein Kind gezeugt, er hat sich mit einer Frau eingelassen und für die hat er gefällig zu sorgen. Das tut er nicht. Also hier war er noch gar nicht vorbildhaft.
Später ist es ja dann so, dass seine Frau im hohen Alter doch noch einen Sohn bekommt. Ist damit dann alles gelöst und gut, die Patchwork-Familie vorbei?
Na, das könnte so sein, dass die drei als Kleinfamilie jetzt leben. Endlich haben sie ein Kind. Man kann sich das heute vorstellen. Ich glaube, Mitte 90 waren beide mit einem kleinen Kind. Aber dennoch, das wird ganz glücklich dargestellt. Aber wieder geschieht etwas von außen, was diese vermeintliche Harmonie stört. Nämlich Gott meldet sich und sagt, Abraham, opfere deinen Sohn. Also den Sohn, auf den er über 90 Jahre gewartet hat, den soll er jetzt opfern. Eine unsägliche Begebenheit. Ich habe mit einem Psychologen darüber gesprochen, mit einem Psychoanalytiker, der das Thema der Externalisierung von Problemen ins Spiel brachte, nämlich dass Abraham sein schlechtes Gewissen dafür, dass er seinen ersten Sohn Ismael in die Wüste geschickt hat, nun irgendwie bewältigen muss, indem er seinen zweiten Sohn auch in den Tod schickt. Da kann man drüber streiten. Heute würden Psychoanalytiker das so sagen. Auf jeden Fall ist das eine tiefe Verstrickung, in die der Abraham da geraten ist.
Jetzt Gehen wir zu den nächsten Männern, wo es dann wirklich dann ein bisschen brutal zu und her geht. Das sind zum Beispiel Lot, der seine Töchter opfern will.
Lot traf zwei Engel auf der Straße und lud sie ein. Kehrt doch ein im Hause eures Knechts und bleibt über Nacht. Lasst eure Füße waschen und brecht früh morgens auf und zieht eure Straße. Noch ehe sie sich zu Bett legten, versammelte sich eine Meute von Menschen vor dem Haus Lot, jung und alt. »Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht?« riefen die Männer. »Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen.« Lot versuchte sie zu beruhigen. »Ach, Brüder, tut nicht so übel.« Um die Engelsgäste zu schützen, bot er ihnen tatsächlich seine beiden Töchter als Ersatz an. Beide waren noch Jungfrauen. »Die will ich herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt.«
Ist das eigentlich so das schlechte Beispiel, wie es nicht laufen soll? Wieso haben Sie die Geschichten aufgenommen?
Während meines Studiums hatte ich das Glück, bei Dorothee Sölder zu studieren. Und von der hat sich ein Satz mir sehr eingeprägt. Die sagte nämlich, nicht du liest die Bibel, sondern die Bibel liest dich. Und diese ganz brutalen Vätergeschichten, wo es um Inzest geht, um Gewalt gegenüber den eigenen Töchtern. Da ist ja ein Mann, der will seine Töchter einer wütenden, sexuell aufgeladenen Männermeute praktisch vorwerfen. Das sind ja unsägliche Sachen. Die Frage ist also nicht, warum stehen die in der Bibel oder warum nehme ich die auf in mein Buch, sondern sie stehen da. Und was zeigen die uns heute? Oder wie lesen diese Geschichten uns? Und man kann an der Grundausrichtung der Bibel, kann man ablesen, nicht in diesen Geschichten unbedingt, aber in der Grundausrichtung, dass die Würde des Menschen und natürlich auch die Würde des eigenen Kindes eigentlich viel wichtiger ist als ein vermeintliches Befolgen von göttlichen Geboten. Und ich glaube, das ist der Sinn, warum diese Geschichten immer noch in der Bibel stehen, warum die überhaupt aufgenommen wurden. Sie hätten ja auch einfach in die Apokryphen abgeschoben werden können, als die Bibel zusammengestellt wurde. Nein, da haben sich weise Menschen, glaube ich, dazu entschlossen, diese dunklen Geschichten drin zu lassen, um uns zu zeigen, ihr seid eigentlich nicht besser als die Leute damals und ihr habt mit euren Mitteln dagegen anzukämpfen, dass so etwas vorkommt.
Aber es kommt ja heute auch noch vor, also nichts gelernt.
Wir in unserem westlichen Kontext haben natürlich schon einiges durch die Aufklärung dazu gelernt, indem wir die Menschenrechte, die ja auf den biblischen 10 Geboten beruhen, schon versuchen, für alle Kulturen irgendwie als Maßstab aufzurichten. Also nichts gelernt, würde ich nicht sagen. Und jeder, der sich traut, sich mit diesen dunklen Geschichten auseinanderzusetzen, der tut ja schon etwas. Der reflektiert nämlich darüber, was das eigentlich mit uns zu tun hat noch.
Neben der Gewalt, da haben Sie das unter dem Stichwort Depression gebracht, nämlich die Geschichte von Saul.
Bei seiner Wahl zum König jauchzte das ganze Volk und sprach, es lebe der König. Doch über Erfahrungen als Regent und Heerführer verfügte er nicht. Und so kam es, dass er schon bald schwere Niederlagen hinnehmen musste und sogar von Gott als König verworfen wurde. Statt Verantwortung zu übernehmen und sich doch noch würdig zu zeigen, verfiel Saul daraufhin in Depressionen. Um seine Stimmung zu bessern, suchten seine Leute nach jemandem, der sie ihm mit Musik aufhellen könnte. Und fanden David. Und so oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Der depressive Saul war David sehr dankbar, er ernannte ihn sogar zum Heerführer. Damit sorgte Saul jedoch für neue Betrübnis, denn als David erfolgreich wurde und viele Siege erlangte, wuchs in Saul die Eifersucht.
Herr Bernstein, Sie sagen, das ist ein Beispiel von Depression. Können Sie dazu noch etwas sagen?
Es wird allgemein angenommen, dass der böse Geist, heißt es in der Bibel, der böse Geist, der den Saul überfiel, dass das alle Symptome eines Phänomens, was wir heute medizinisch als Depression bezeichnen, getragen hat. Und auch, dass David, der junge Hirte, da mit der Harfe ankommt, Musik macht vor Saul und Saul sich danach immer besser fühlt. Das überschneidet sich auch mit heutigen Erkenntnissen, dass nämlich tatsächlich Musik eine heilsame Kraft bei Depressionen hat. Bei einem depressiven Vater kann sich diese Depression auch darin zeigen, dass er seine Aggressionen gegen Kinder wendet. Und das ist, glaube ich, bei Saul der Fall. Saul ärgert sich so, dass seine Kinder sich mit dem David, der ihm ja eigentlich was Gutes getan hat, befreunden. dass er Angst hat, dass seine Kinder mehr dem David sich gegenüber verpflichtet fühlen wie dem eigenen Vater gegenüber. Und das treibt ihn immer tiefer in die Depression, treibt ihn in Mordfantasien und Mordversuche sogar, also eine ganz dunkle, tiefe Geschichte. Und wenn heute das Thema Depressionen so groß durch die Medien geht auch, dann zeigt das ja, dass gerade bei Männern dieses Thema der angestauten Gefühle ein großes ist, was sich auf den Krankheiten dann leider niederschlägt.
Und wenn man jetzt diese Geschichte liest, wenn man vielleicht gerade als Vater selbst in einer Depression ist, kann man denn daraus trotzdem etwas ziehen oder daraus irgendwie Hoffnung schöpfen?
Wenn ein depressiver Vater Sauls Geschichte liest, eine interessante Frage, dann würde ich sagen, er kann auf jeden Fall daraus lernen, hör schöne Musik und versuch von deinen Familienproblemen dadurch etwas Abstand zu gewinnen. Und wie bei anderen biblischen Geschichten, also strenge Missionare sagen ja immer, lies die Bibel, da wirst du die Wahrheit erkennen und es wird dir besser gehen. So leicht geht das nicht, aber ich bin überzeugt, wer sich mit diesen Geschichten, auch Sauls Geschichte, richtig auseinandersetzt, dem wird so viel klar in seinem eigenen Leben, dass er davon Gewinn und Erkenntnisse davonträgt, die heilsam sind. Wer die Bibel versteht als moralisches Buch, das sagt, du darfst das und das darfst du nicht, dann wirst du zum glücklichen Leben kommen, der wird da wahrscheinlich keinen Gewinn rausziehen. Wer aber sieht, dass die Bibel voll ist von gescheiterten Männern, von gescheiterten Lebensgeschichten, von Versagern auch, wenn man so nennen will, von Leuten, die versucht haben, gut zu leben und es dann aber oft doch nicht geschafft haben, der relativiert dadurch sein eigenes Leben und kommt dadurch zu dem Schluss, es kommt nicht darauf an, schnurstracks den Weg des Gerechten zu gehen, sondern es kommt darauf an, seine Probleme anzusehen und mit ihnen in einer guten Weise umzugehen.
Jetzt haben Sie auch noch ein bisschen eine nicht so bekannte Figur erwähnt, nämlich Tobias.
Tobias erblindete unschuldig und verarmte, obwohl er Gottes Gebote immer befolgt hatte. Dennoch ließ er seinen Sohn vom Krankenbett aus mit ein paar guten Wünschen und Ermahnungen in die Welt ziehen. Seine Frau fing zu weinen an und klagte, »Den Trost unseres Alters hast du uns genommen und weggeschickt.« Tobias zeigte sich gelassen und hatte auch einen Rat für seine Frau parat. »Weine nicht, unser Sohn wird frisch und gesund hin- und zurückkommen. Denn ich glaube, dass ein guter Engel Gottes ihn geleitet und alles zum Besten lenkt.« Tobias kam zurück und er hatte seinem Vater ein Medikament mitgebracht, mit dem salbte er ihm die Augen. Der Sohn heilte den Vater, er machte ihn wieder sehend.
Sie sagen, das ist mal eine positive Geschichte, es ist ein Vatermärchen. Wie ist das gemeint?
Ja, das ist meine Lieblingsbibelgeschichte zum Thema Väter, Tobit und seinen Sohn Tobias. Das finde ich eine sehr berührende Geschichte, dass ein Sohn den Vater heilt. Es ist ja viel die Rede von der auch wunderschönen Geschichte vom verlorenen Sohn, der nach Hause kommt und in die offenen Arme des Vaters kommt. Und Tobit ist genau andersrum. Da kommt der Vater in die offenen Arme des Sohnes und der Vater wird vom Sohn getröstet und geheilt und sehend gemacht, was man ja auch im übertragenen Sinne sehen kann. Aber auch hier spielt wieder mein Persönliches da rein. Ich glaube, dass es sehr viele verlorene Väter gibt. Und sich da nicht nur die Väter fragen sollten, wie sie ihren Söhnen gegenübertreten, sondern auch die Söhne fragen sollten, wie sie ihrem Vater eigentlich begegnen und was sie ihrem Vater vergeben sollten oder könnten oder wie sie die Erfahrung machen könnten, die Beziehung zum Vater zu heilen.
Nun kommen wir zu einem Leiden, aber etwas anderes Leiden, nämlich Josef von Nazareth.
Als Maria dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Doch als er das noch bedachte, erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, »Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben.« Und als er vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.
Josef von Nazareth, der hat ja ein bisschen das Problem, sein Sohn ist eigentlich nicht sein Kind. Wie geht er denn damit um?
Josef ist auch ein vorbildhafter Vater, ein vorbildhafter Ziehvater oder Stiefvater, wie man das nennen möchte. Denn er vertraut darauf, dass seine Verlobte, war das wohl damals, die Maria, er wollte sie jedenfalls heiraten, dass sie ihm reinen Wein eingeschenkt hat, dass sie ihn nicht betrogen hat mit einem anderen Mann, sondern dass diese Frucht des Leibes, wie es biblisch heißt, tatsächlich vom Heiligen Geist stammt und nicht aus einer Nebenbeziehung oder aus einem Seitensprung. Das ist eine wundervolle Geschichte. Josef ist auch kein Heiliger zu Anfang, der überlegt sich schon, das steht auch in der Bibel, wer es genau liest, ob er Maria verlässt, aber dann sagt er, er will sie nicht in Schande bringen, bleibt bei ihr. Zu seiner Zeit hatte er nicht die Möglichkeit, zu einem Psychologen zu gehen, sich beraten zu lassen. Stattdessen ist ihm ein Engel erschienen, der ihm sagt, Maria hat recht, werde du diesem Kind ein guter Vater. Und das nimmt er ernst, er nimmt die Verantwortung an, kümmert sich um das Kind viel mehr, als wir von diesen ganzen klischeehaften Weihnachtskrippendarstellungen kennen, da auf den Bildern Josef meistens verurteilt dazu, ein Feuer zu entfachen oder irgendwo in der Ecke den Stall sauber zu halten oder die Tiere zu pflegen und Maria ist nur bei dem Kind. Nein, so war es nicht. Josef hat sich wirklich gekümmert um dieses Kind, hat diese junge Familie, als Herodes Soldaten Jesus drohten umzubringen, hat diese junge Familie und dieses Kind, dieses Kuckuckskind nach Ägypten gebracht und hat sie beschützt. Die Exegeten gehen davon aus, dass Josef Zimmermann war, dass Jesus bei ihm das Handwerk lernte. Und ich glaube zum Beispiel, dass Jesus nicht so eine schöne Geschichte wie die Geschichte vom verlorenen Sohn und von der Vaterliebe, um die es da geht, hätte erzählen können, wenn er nicht Josefs Stiefvaterliebe so kennengelernt hätte. Irgendwoher musste Jesus ja ein positives Vaterbild haben, das er dann auf Gott natürlich auch angewendet hat.
Aber Jesus ist dann auch ein bisschen hart zu seinem Vater. Also der distanziert sich ja von seinen Eltern, geht in den Tempel und sagt, er sei jetzt in dem, was seines Vaters ist. Das ist schon ein bisschen hart dann gegenüber diesem Vater.
Auch Josef ist kein Stiefvater, der nur Familienharmonie erlebt hat. Da lässt sich viel übertragen in heutige Stiefväter-Schicksale. Nämlich, dass das Kind irgendwann mal sagt, was hast du mir denn eigentlich zu sagen? Du bist ja nicht mal mein Vater. Das haben so viele Leute gehört heutzutage in Patchwork-Familien. Dass diese Geschichte gerade einen besonders aktuellen Bezug hat. Jesus sagt tatsächlich, als er im Tempel, also im Tempel seines göttlichen Vaters, seines himmlischen Vaters ist und Josef und Maria da auftauchen und ihren Sohn gesucht haben und sagen, wo steckst du denn? Sagt das tatsächlich so, was, du bist gar nicht mein Vater, ich bin bei meinem wirklichen Vater. Aber Jesus ist noch nicht so alt, dass er der elterlichen Kontrolle oder Fürsorgepflicht entgangen ist. Also kommandieren die beiden Eltern ihn und sagen, ab nach Hause. Auch das kennen, glaube ich, viele Väter heute.
Jetzt zum Schluss kommen wir noch zu der Geschichte, die Sie schon angesprochen haben, nämlich die des verlorenen Sohns.
Jesus erzählte von einem wohlhabenden Mann, der zwei Söhne hatte. Ein stattliches Erbe war also vorhanden. Der Jüngere bat seinen Vater, das ihm zustehende Erbteil schon zu Lebzeiten auszuzahlen. Der Vater zögerte nicht lange und teilte Hab und Gut unter seine Söhne. Der Jüngere machte sich mit dem Geld auf und zog in ein fernes Land. Es ging ihm nicht gut in der Fremde. Er hatte sein Geld gleich zu Beginn seiner Reise verprasst. Er sprach, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Als er nach Hause kam, schien der Vater gar nicht zuzuhören. Stattdessen rief er seine Knechte und forderte sie auf, dem Sohn etwas Ordentliches zum Anziehen zu bringen, gute Kleidung, Schuhe und sogar einen Ring. Außerdem sollten sie ein Kalb schlachten und mit ihnen gemeinsam essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden.
Herr Bernstein, ist das der perfekte Vater?
Dieser Vater, den Namen kennen wir ja nicht, der handelt schon ziemlich vorbildhaft. Perfekt weiß ich nicht, weil es auch zum Beispiel gar nicht die Rede davon, welche Rolle eigentlich die Mutter gespielt hat. Die kommt gar nicht vor in der Geschichte. Dennoch ist der Vater des verlorenen Sohnes vorbildhaft. Zum einen, weil er den Sohn überhaupt gehen lassen hat. Der Sohn wollte eigene Erfahrungen sammeln. Der Vater zahlt ihm tatsächlich sein Erbteil aus, in der Hoffnung oder in dem Vertrauen darauf, dass der Sohn in der Ferne, in der Fremde es gut anlegt oder gute Erfahrungen sammelt. Das passiert nun nicht. Und der Vater empfängt den Sohn eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt ihm nicht, siehst du, hätte ich dir gleich gesagt, wärst du mal gar nicht weggegangen, sondern nimmt ihn freudig, weinend, mit Freudetränen in den Augen wieder auf. Also zwei vorbildhafte Sachen, einmal loslassen können, dann wieder aufnehmen und das Scheitern nicht vorzuwerfen, sondern, ja, wahrscheinlich haben sie später sich erzählt darüber, was ist dir in der Fremde passiert und was hättest du am liebsten anders gemacht, welche schönen Erfahrungen sind dir entgangen und welche bösen oder schlimmen Erfahrungen haben dich vielleicht auch reifen lassen. Also ein Vater, der die Reifung seines Sohnes zulässt, das finde ich sehr berührend an dieser Geschichte.
Das ist aber auch wirklich eher eine Lehrgeschichte, oder? Also die so ein exempelhaftes Verhalten darstellen soll.
Man muss natürlich auch den Kontext dieser Geschichte betrachten. Jesus antwortet mit dieser Geschichte auf die Frage der Pharisäer, der Schriftgelehrten seiner Zeit, die sich wunderten, dass Jesus nun mit Zöllnern und Sündern, also mit dem damaligen Abschaum der Gesellschaft überhaupt zusammen war und aß. Und denen erzählte das als Beispiel. Man kann das nach vielen Seiten interpretieren, aber eben auch nach der Seite, so wie dieser Vater die reuigen Kinder wieder aufnimmt in seine Arme, so nimmt auch Gott die Menschen, die sich von ihm entfernt haben, vorbehaltlos wieder auf. Und von daher ist es eine Lehrgeschichte. Aber wenn die Bibel auch die Funktion von einem Väterratgeber hat, was sie selten hat, dann gehört diese Geschichte da hinein als guter Rat für die Väter, lasst eure Kinder ziehen, lasst die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen und wenn sie scheitern, nehmt sie bitte, bitte wieder auf. Das wird dazu beitragen, dass ihr ein viel besseres Verhältnis zu euren Kindern bekommt.
Jetzt haben Sie alle diese Väter gesammelt, zusammengetragen, diese Geschichten. Haben Sie jetzt das Gefühl, wenn man sich so viel mit diesen biblischen Vätern beschäftigt hat, dann wird man automatisch vielleicht ein kleines bisschen ein besserer Vater?
Ich bin aus der unmittelbaren Erziehungsarbeit eines Vaters heraus. Mein Sohn ist 25 Jahre und wir hatten viele schwierige Situationen. Und ich kann nur sagen, dadurch, dass ich diese Vätergeschichten jetzt nochmal richtig gelesen habe, verstehe ich viel mehr und bin, glaube ich, viel gelassener darin und hätte mir diese Gelassenheit früher gewünscht, dass ich mit den Problemen, die da anstanden, weitsichtiger und weiser vielleicht umgegangen wäre. Aber auch das ist eine wunderbare Eigenschaft der Bibel. In jeder Lebensphase, in der man sie liest und auch diese Vätergeschichten liest, liest man etwas anderes aus ihnen heraus. Und von daher war diese Beschäftigung mit den Vätern enorm erkenntnisbringend.
Perspektiven auf SRF 2 Kultur. Antonia Moser heute im Gespräch mit dem Theologen und Publizisten Uwe Birnstein. Sein Buch Väter in der Bibel, 20 Porträts für unsere Zeit, ist im Herder Verlag erschienen.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.